Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Tobias Wolf, Head of CRM and Marketing Channels bei der Thalia Bücher GmbH. Hallo Tobias.
Hallo Jörg. Freut mich.
Mich ebenso. Magst du erst einmal dich unseren Gästen kurz vorstellen? Du hast ja auch schon sehr viel spannende Unternehmen begleitet bei dem ganzen Thema CRM und Marketing.
Ja, mache ich gerne. Hallo, mein Name ist Tobias Wolf. Bin seit 3,5 Jahren bei der Thalia Bücher GmbH verantwortlich für den Bereich CRM und Marketing Channels. Da fällt im Grunde neben den Bereichen CRM und Loyalty auch der gesamte Bereich des Performance Marketings drunter oder die Social Media Kanäle. Ich fasse es immer so ein bisschen zusammen. Alles, wo wir in einer direkten Kundenbeziehung stehen und wo in irgendeiner Weise auch Kundendaten eine Rolle spielen. Da bin ich mit meinen Teams in irgendeiner Weise involviert. Habe das davor eine Zeit lang für einen deutschen Modehersteller gemacht, lange Jahre, aber vor allen Dingen für eine CRM-Beratung, alle möglichen Unternehmen, Fastfood bis hin zu Reise und Süßware und Kosmetik dabei begleitet, wie man CRM-Programme entwickelt, aber vor allen Dingen eben auch ausrollt und betreibt. Also von der strategischen Konzeption bis hin zum letztendlichen Betrieb und ja, kleiner Ausflug zu Beginn meiner Karriere in den akademischen Bereich, also verschiedene Richtungen. Aber immer irgendwie mit Daten, ja, von Anfang an.
Daten und wie du schon gesagt hast, alles rund um den Kunden. Magst du so ein bisschen auch noch natürlich zu Thalia erzählen? Ich gehe mir erstmal davon aus, dass Thalia natürlich sehr bekannt ist auf der einen Seite. Aber das Schöne an Thalia ist, es gibt ja mehr als nur Bücher bei euch. Das heißt, einfach nochmal ganz kurz zu beschreiben, was macht ihr eigentlich und auch so ein bisschen, wo steht ihr im Bereich Marketing Automation?
Ja, gerne. Ich glaube, Thalia als Brand wahrscheinlich doch dem einen oder anderen bekannt. Wir sind der größte Sortimentsbuchhändler in Deutschland, aber auch in Österreich und mit dem Joint Venture Aurel Füßli auch in der Schweiz. Insgesamt knapp 500 Buchhandlungen, also normalerweise die meisten, die hier zuhören sollten, irgendwo in der Nähe wahrscheinlich in Thalia oder in Baden-Württemberg vielleicht auch in Osiander haben, sind aber durchaus die letzten Jahre eben auch sehr stark im E-Commerce gewachsen, sind ein Omnichannel-Anbieter, wirklich auch so ein bisschen in der DNA. Also der Versuch ist wirklich auch da, möglichst die beiden Kanäle, wo immer möglich, zu vernetzen. Also zum Beispiel, dass ich, was ich online gekauft habe, eben auch immer in der nächstliegenden Buchhandlung einkaufen kann. Mittlerweile mehrere Felder, in denen wir unterwegs sind, nicht nur Buch, sondern eben auch wachsend im Bereich der Spielwaren. Alles, was so ein bisschen rund ums Buch stattfindet, also alles auch so im Bereich Home-Dekor und Ähnliches in den Buchhandlungen und online natürlich noch ganz viel mehr in den Sortimenten und immer stärker natürlich auch in den digitalen Sortimenten, E-Book, Hörbuch wachsend. Das ganze Thema Digitalisierung oder Automatisierung, das ist jetzt mit meiner Aufgabe, diesen Bereich zu stärken und was ich immer so ein bisschen versuche, als die Maßgabe zu setzen, wir haben natürlich ein unfassbares Asset in unseren Buchhandlungen, nämlich die Buchhändler und Buchhändlerinnen und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die es im Vergleich zu anderen Retail-Unternehmen gibt, dass wir wirklich ausgebildete Buchhändler vor Ort haben, die wirklich darauf spezialisiert sind, Kundinnen und Kunden darin zu beraten, was das beste Buch zu ihren Interessen ist. Und das rüberzubringen in den E-Commerce-Bereich, in die digitale Kommunikation, ist natürlich eine Herausforderung und da brauche ich eben ganz viel Automatisierung, um aus dem, was ich über die Kunden und Kundinnen weiß, über die Sachen, die ich über das Sortiment weiß, heraus Empfehlungen zu generieren, eine Kuratierung zu generieren, die so ist, dass sie irgendwie auch, ja, ich sage immer, dem kuratierten Tisch in der Buchhandlung entspricht, wo eben passende Bücher zu einem Thema liegen und im Zweifelsfall vielleicht eben auch den Buchhändler, die Buchhändlerin ein Stück weit in die digitale Welt bringt.
Das klingt super spannend. Du hast gesagt, auf der einen Seite seid ihr wirklich omnikanal unterwegs. Also da ist natürlich die spannende Frage, wie geht ihr das sozusagen an, um den Kunden omnikanal zu begleiten? Der andere Punkt, den du angesprochen hast, es geht hier nicht nur um Analytik sozusagen, das klassische Next Best Offer zu machen, sondern die Analytik genauso gut zu machen, wie die ausgebildeten Kolleginnen quasi in der Filiale den Kunden beraten würden. Stelle ich mir nochmal von dem Anspruch an Kundenverständnis, an die Kundendaten nochmal anders vor. Wo magst du einsteigen?
Genau, also ich fange gerne mal so ein bisschen mit dem Omnichannel-Ansatz an. Wir haben natürlich verschiedene Kanäle neben den Buchhandlungen vor Ort, die wir e-commerce-seitig nutzen, neben dem Webshop eben auch ein immer stärker werdender Kanal, die App. Und immer womöglich versuchen wir eben diese beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Ja, zum Beispiel, indem wir verstärkt Services anbieten, die das Auswählen in den digitalen Kanälen vielleicht eben eher in den Fokus setzen und dann aber, wenn ich das Produkt gerne haben will und in der Nähe einer Buchhandlung wohne, das Produkt dort dann eben auch am Tag später bekommen kann. Oder umgekehrt, ich bin in der Buchhandlung, das Produkt, was ich vielleicht haben will, ist nicht vorrätig und ich lasse es mir nach Hause liefern. Und an vielen Punkten, wo immer möglich, versuchen wir eben beides zu verbinden, auch mit ein paar innovativeren Services, wie zum Beispiel, dass ich in vielen Buchhandlungen mittlerweile die Möglichkeit habe, über so eine Art Packstation mir die Produkte, die ich online gekauft habe, direkt abzuholen, ohne dass ich mich noch irgendwo anstellen muss. Genau, und umgekehrt natürlich auch Services, die in der Buchhandlung dann wiederum komplett digital funktionieren, wie ich laufe durch die Buchhandlung, suche mir Produkte aus, scanne die mit meiner App, zahle die in der App und kann dann eben die Buchhandlung direkt verlassen und habe dann letztendlich eigentlich eher über den E-Commerce-Kanal eingekauft, die Waren aber in der Buchhandlung mitgenommen. Also immer da, wo es möglich ist, die Kunden eben über beide Kanäle möglichst gut in ihrer Customer Journey begleiten. Genau, und der zweite Punkt ist dann der Bereich der Daten und der Frage, wie kann ich daraus irgendwie ja, sinnvolle Zusammenstellungen machen, analog vielleicht, wie das die MitarbeiterInnen in den Buchhandlungen machen würden. Wir haben natürlich mehrere Datenebenen, die zusammenkommen. Zum einen die Transaktionsdaten aus den verschiedenen Kanälen. Da haben wir eben auch ein Stück weit das Glück, dass wir mit einem starken Loyalty-Programm eben auch einen guten Teil der stationären Transaktionen reinbekommen. Das heißt, die Ebene, was haben die Kunden, Kundinnen in der Vergangenheit vielleicht gekauft. Aber dazu kommen natürlich auch Produktdaten, die eine gewisse Qualität haben müssen, damit ich irgendwie die richtigen Produkte und auch in den richtigen Zusammenstellungen dazu packen kann. Und als dritte Komponente dann eben die Frage, wie kriege ich eigentlich Verbindungen zwischen diesen Produkten zusammen? Und eine Lösung, die wir halt haben, damit das auch in Summe funktioniert, ist eben, dass wir versuchen, wo immer möglich, nicht nur reine automatisierte Zusammenhänge reinzugeben, also ganz klassische Produkt-zu-Produkt-Relation oder Kunde-zu-Kunde-Relation, sondern eben auch Möglichkeiten geschaffen haben, wie die Experten aus dem Unternehmen uns Produkte in die Automatisierung reingeben können. Ganz konkret haben wir zum Beispiel ein Tool geschaffen, womit unsere Category Manager, Managerinnen die Produkte, die gerade entweder sehr stark nachgefragt sind oder wo man davon ausgehen kann, dass sie eben in Kürze sehr stark nachgefragt sind, gezielt platzieren können und wir diese Informationen dann eben auch in die Automatisierung mit reinziehen können und damit eigentlich schaffen eine ganz gute Zusammenstellung aus komplett automatisierten Empfehlungen, wo man natürlich immer ein bisschen Unschärfe nach links und rechts hat, reinzupacken, aber eben auch, ich sag mal so, halb manuell kuratierte Empfehlungen, die sich aber dennoch eben automatisiert in den Kampagnen einsetzen lassen. Und in Summe führt das eben dazu, dass ich immer eine gute Mischung aus den klassischen Empfehlungsalgorithmen und den wirklichen ExpertInnen-Empfehlungen zusammenstellen kann.
Das klingt super spannend, wie ihr Mensch und Maschine verbindet. Ich würde aber gerne der Reihe nach vorgehen quasi nochmal mit dem ganzen Thema Omnikanal-Management anfangen. Und da eigentlich mit zwei Dingen. Du hast was Schönes beschrieben, du hast gesagt, ihr bietet eine ganze Reihe von Services an, um Omnikanal zu ermöglichen, beziehungsweise eben um Offline und Online zu verbinden. Aus meiner Erfahrung heraus mit Unternehmen erlebe ich häufig den Fall, dass Unternehmen sich unglaublich viele Gedanken machen, unglaublich viele coole Services anbieten, aber die Kunden eigentlich gar nichts davon wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Und da die Frage natürlich direkt an dich, ist es bei euch genauso? Und wenn nein, wie habt ihr jetzt hinbekommen, dass es nicht so ist?
Ja, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, über welchen Service man spricht. Das Grundproblem ist klar und ich glaube, das ist ja generell auch irgendwie so ein Thema im Marketing, dass man sich häufig Dinge überlegt, die dann am Ende auf der Kundenebene nicht unbedingt die Relevanz haben, die man dem Ganzen gerne zuschreiben würde oder man das irgendwie in der Kommunikation einfach nicht hinbekommt, die rüberzubringen. Wenn wir über das Thema Click and Collect sprechen, dann ist das wirklich ein totaler Motor auch in den Omnichannel-Bemühungen. Das hängt aber auch ein Stück weit damit zusammen, dass das dem Kunden, der Kundin sehr leicht gemacht wird, in der Customer Journey sich dafür zu entscheiden. Also in jedem Kaufabschluss kann ich wirklich im letzten Schritt sagen, möchte ich es nach Hause geliefert bekommen oder möchte ich es in der Buchhandlung um die Ecke abholen. Und dadurch ist das eben auch ein sehr stark wachsender Kanal, der ganz stark eben auch dazu beiträgt, Omnichannel-Kunden herzustellen, weil das ist am Ende des Tages für uns natürlich auch ein spannendes Wachstumsfeld. Wir sehen ganz klar, Kundinnen, die in beiden Kanälen kaufen, kaufen in der Regel mehr als die, die nur einen Kanal nutzen, beziehungsweise nur digital oder nur stationär kaufen. Und damit kriegen wir sozusagen diese Überlappung hin. Es gibt auch Services, die total stark eigentlich vom USP sind, Scan and Go in den Buchhandlungen. Ja, ich muss eben Kunde nicht mehr mich an der Kasse anstellen, wo wir aber deutlich mehr Schwierigkeiten haben, eine Durchdringung hinzubekommen, weil das natürlich A, ein bisschen komplexer einfach ist und vielleicht für den die ein oder andere auch nicht so eine natürliche Nutzung und vielleicht da manchmal aber auch schwer ist, das am POS richtig rüberzubringen.
Ich kenne das auch von mir. Ich tue mir jetzt Scan & Go total schwer, selbst wenn ich nur ein Kaugummi-Paket gekauft habe irgendwie, weil ich immer die Angst habe, ich mache es falsch sozusagen. Und das ist, glaube ich, noch so ein urdeutsches Phänomen quasi. Und je häufiger ich das mache, desto schöner finde ich es, weil die Scan-and-Go-Kassen sind immer leer und die Deutschen tummeln sich dann, also das ist hier in Bonn, immer an den normalen Kassen, obwohl das dann Ewigkeiten lang dauert. Ich glaube, das ist eine Sache, da müssen wir oder da muss ich mich als Nutzer mich noch so ein bisschen umgewöhnen, um diese Kassen dann zu verwenden. Das ist, glaube ich, eine Sache mit der Zeit.
Ja, wobei nochmal zu unterscheiden, wir haben Self-Service-Kassen, also wo ich selber die Produkte scanne und bezahle.
Ah, okay, danke.
Und wir haben in der App eben Scan-and-Go. Da muss ich an gar kein Terminal mehr gehen, sondern kann das wirklich komplett alleine machen. Da habe ich meistens andere Probleme und ich glaube, das sind auch deutsche Phänomene. Ich habe auch immer das Gefühl, ich nutze es recht regelmäßig, dass wenn ich dann den Laden verlasse, ich irgendwie die Produkte so hochhalten müsste und sozusagen signalisieren muss, hallo, ich habe die bezahlt. Das aber natürlich eine Gewöhnungssache und das braucht vielleicht dann eben hier noch ein bisschen länger als in anderen Ländern, wo das schon gängiger ist.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr versucht Omnikanal hinzubekommen über Services. Wie ist es bei euch rund um das ganze Thema Customer Relationship Management, rund um Marketing Automation, rund um Personalisierung? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, das ganze Thema personalisierte Kommunikation ist dir ein Herzensanliegen, Customer Journeys auch wirklich gut abzubilden. Wo steht ihr da und wo wollt ihr noch hin?
Ja, ich glaube, wir haben über die letzten Jahre da schon durchaus eine spannende Entwicklung hingelegt. Wir haben wahnsinnig viele Produkte. Das ist eine Herausforderung. Also das Sortiment ist extrem breit und extrem tief und wir haben wahnsinnig viele Neuerscheinungen. Das ist ja auch so eine Besonderheit im Buchmarkt, die vielleicht andere Branchen gar nicht so stark haben. Jeden Monat haben wir Neuheiten, die rauskommen. Das heißt, wir haben extrem hohen Druck, auch Produkte zu kommunizieren. Da spielen natürlich auch Abstimmungen mit den Lieferanten und unseren internen Bereichen eine große Rolle. Das heißt, wir müssen viel kommunizieren. In der Vergangenheit haben wir das über eine extrem hohe manuelle Last an Kampagnen gelöst. Also wenn wir jetzt im CRM bleiben, wirklich im Monat eine sehr hohe zweistellige Zahl an Kampagnen, also quasi pro Tag 2 bis 3 manuell erstellte Kampagnen, die rausgingen und damit natürlich irgendwie so ein Stück weit auch fehlende Zeit für Kreativität und genau dieses Thema Kuratierung, Kommunikation so machen, dass sie für den Empfänger ansprechend ist. Und da haben wir in den letzten 3 Jahren sukzessive geguckt, an welchen Stellen findet Kommunikation statt, die wir automatisieren können, wo der Content wiederkehrend ist, wo ich eben Methoden reinbekomme oder irgendwie die Daten irgendwie so reinbekomme, dass das Ganze automatisiert laufen kann, ohne dass es sich unbedingt für die Empfänger so anfühlt, als wäre es eine automatisierte Kampagne. Das ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel von dem großen deutschen E-Commerce-Unternehmen, wo die E-Mail-Kommunikation eigentlich immer ganz klar erkennbar komplett automatisiert ist und man es vielleicht auch gar nicht anders erwarten würde. Und das ist so ein bisschen der Anspruch, dass das bei uns nicht so ist. Und darüber haben wir eben über die letzten Jahre den Anteil dieser manuellen Kampagnen mehr als halbiert und auf der anderen Seite eben eine hohe Anzahl von Customer Journeys automatisiert erstellt, auch durchaus mit Multichannel-Aspekten, also dass ich über mehrere Kanäle die Botschaft auch transportiere und damit eben quasi diese Kommunikationsaufgabe erfüllt. Und die nächste große Herausforderung ist im Grunde jetzt noch mehr in die Orchestrierung reinzugehen. Wann bekommt welcher Kunde, welche Kundin, welche Kampagne? Also wie stehen die auch in Verhältnissen zueinander? Und wie stelle ich am Ende des Tages auch sicher, dass insbesondere unsere sehr guten Kundinnen nicht zu viel Kommunikation auch bekommen?
Ich mag den Punkt, den du nochmal angesprochen hast, und den will ich nochmal so ein bisschen herausstreichen. Weil du hast was sehr Schönes gesagt, du hast gesagt, wir haben viel in die Automatisierung auch investiert und gemacht quasi, damit wir dann mehr Zeit haben, eben uns um die kreativen Themen zu kümmern. Und das ist so ein unglaublich wichtiger Punkt, weil ganz häufig sind die CRM-Abteilungen ja gar nicht so klein. Man hat sehr gute Mitarbeiterinnen, die sich aber dann sehr händisch um gewisse Themen kümmern müssen, die auch gut ausgebildet sind, aus dem Marketingbereich kommen, eigentlich Top-Leute sind, die aber dann dummerweise halt händisch irgendwie regelmäßig Kampagnen anlegen müssen, Prozesse machen müssen. Und wo ich das Potenzial, was ich da eigentlich habe, das kreative und auch strategische Potenzial nicht nutzen kann. Und deswegen finde ich Marketing Automation so unglaublich wichtig. Manchmal wird es ein bisschen falsch gedacht, nach dem Motto, wenn ich jetzt hier eine Marketing-Automation-Lösung einfüge, dann brauche ich ja weniger Mitarbeiterinnen. Ich sage immer so, nee, das Schöne ist, ich gewinne dann ja quasi Zeit, dass meine Mitarbeiterinnen, die ja gut ausgebildet sind, eben dann auch die Sachen machen, für die sie ausgebildet wurden, nämlich kreativ sein, sich zu überlegen, wie ich welche Kunden anspreche und wie ich dann mit den Kampagnen halt sinnvolle Umsatz und auch Gewinn steigere.
Absolut. Und das ist im Grunde auch eigentlich, finde ich, der größte Gewinn dadurch. Wir haben ja eigentlich schöne Produkte. Ja. Es macht ja durchaus Spaß, die Produkte, die wir verkaufen, zu kommunizieren. Am Ende des Tages verkaufen wir Storytelling. Ja. Wir können mit den Sachen eigentlich immer was erzählen. Das unterscheidet uns sicherlich von vielen anderen Unternehmen, die erstmal Storytelling sich überlegen müssen. Bei uns ist sozusagen das Produkt selbst schon das Storytelling. Da kann man ganz schöne Sachen draus machen, aber dafür brauche ich Zeit. Und wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eben für eine Kampagne nur 2-3 Stunden Zeit hat, dann wird die im Zweifelsfall so aussehen wie beim letzten Mal. Und das ist quasi dieser eine Part, den wir versuchen damit freizustellen. Gerade auch ganz spannend, wir versuchen so ein bisschen den Bereich Non-Selling-Content zu stärken, also quasi bewusst auch Kampagnen zu kuratieren und aufzusetzen, die gar nicht den Abverkauf am Ende als Ziel haben, sondern eher Lust auf das Produktsortiment und auf dieses Thema lesen und in neue Welten eintauchen machen. Und der zweite Punkt ist aber natürlich, dass wir genauso Zeit auch gewinnen, unsere Customer Journeys besser zu machen. Die Aussteuerung, Aussteuerungslogiken, also wer bekommt die Kampagne, den Content, der darin verbaut ist, die individuellen Abweichungen vielleicht auch für unterschiedliche Kunden, Kundinnen und auch permanent eben mehr zu reviewen, welche Journeys funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut und welche müssen wir uns mehr kümmern, welche müssen wir vielleicht auch abschaffen. Und ich glaube, eine der größten Gefahren im Bereich der Marketing Automation ist ja, dass man denkt, wenn das einmal alles steht, dann kann ich die MitarbeiterInnen entlassen. Und dann ist das Thema erstmal so eine Maschine, die läuft. So, und das klappt natürlich nicht.
Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ihr macht Non-Selling-Kampagnen. Bin ich ein großer Freund von, eben auch den Kunden daran zu gewöhnen, dass nicht jede Kommunikation, die halt stattfindet, nur dem Abverkauf quasi dient, sondern das ist ja Customer Loyalty, das ist auch Customer Experience, die geschaffen wird, um auch in Richtung Brandbuilding zu gehen. Wie ist denn das bei euch? Weil klassischerweise kenne ich das natürlich von Unternehmen und da wird häufig auf den Kampagnenerfolg quasi geschaut und der Erfolg ist der Abverkaufserfolg. Das heißt, wenn ich anfange, Non-Selling-Kampagnen zu machen, dann sieht man, dass die Zeit und auch Geld kosten, aber nicht so richtig viel bringen. Wie hast du es geschafft, das sozusagen, klingt ja so ein bisschen, als wäre das auch in eurer DNA drinnen, als relevanten Teil der Kundenkommunikation aufzubauen?
Wir haben zwei Komponenten im Grunde mit reingenommen. Zum einen haben wir über die letzten Jahre einfach unsere ansprechbaren Kontakte extrem skaliert, sodass in der Topline quasi der Umsatz, egal ob wir jetzt einen stärkeren Fokus auf reine Abverkaufskampagnen setzen oder eben auch stärker auf, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Engagement-Kampagnen, wo es eher darum geht, dass Empfänger regelmäßiger öffnen und klicken, am Ende eben genug Umsatz hängen bleibt in den Kanälen. Aber was daneben eben noch kommt, und das ist, glaube ich, langfristig ganz spannend, wir haben relativ früh angefangen, eine kleine Kontrollgruppe zu bilden, eine dauerhafte Kontrollgruppe, der wir gezielt eben weniger beziehungsweise in Teilen sogar keine Kommunikation aussteuern und worüber wir eben über einen längeren Zeitraum sehen können, wie sich der Customer Lifetime Value entwickelt. Und da sehen wir eben ganz deutlich, Kundinnen, die in der E-Mail-Marketing-Kommunikation drin sind, haben eine höhere Frequenz, haben einen höheren Warenkorb, im Produkt dann eben eine höhere gesamte Umsatzmenge. Und am Ende des Tages, und das ist ja auch immer ganz spannend, auch sogar eine bessere Rohertragssituation in Teilen, weil das gerade im Bereich CRM immer auch viel durch Aktionen erkaufen und das ist natürlich eben auch ein Ziel von diesen eher Engagement-getriebenen Kampagnen, dass wir eben nicht nur durch alle zwei Wochen 20% auf alles irgendwie Abverkauf generieren. Das ist bei uns allerdings eh ein bisschen schwierig, muss man sagen, denn im Buch darf ich ja gar keine Rabatte geben. Also das macht es für uns eh immer noch mal ein bisschen kniffliger in der Kommunikation.
Ich finde es schön, dass ihr diese dauerhafte Kontrollgruppe habt, weil viele Unternehmen, die ich kenne, haben gar keine Kontrollgruppe. Das hat meistens zwei Gründe. Der eine Grund, das ist der wahrscheinlichste Grund, steht darin, dass die Kontrollgruppe aufzeigen würde, dass die Kampagnen nicht funktionieren, weil nämlich die Kontrollgruppe genauso gut kauft wie die andere Gruppe. Also verschwindet irgendwann die Kontrollgruppe und Hauptsache, ich habe irgendeine Responsequote auf meinen Marketingkampagnen, unabhängig davon, ob die Kunden dann nicht auch so reagiert hätten. Der andere Grund ist, weil irgendwann das Management entschieden hat, keine Kontrollgruppen zu haben, weil das ist ja quasi Umsatzpotenzial. Das heißt, wenn du ja sagst, man sieht bei euch, dass die Kunden, die aktiviert werden, sprich angesprochen werden, einen höheren Umsatz erzielen, dann ist ja Quatsch, wenn ich eine Kontrollgruppe habe, weil das ja Kunden, die ich nicht bespiele, das heißt, ich verliere Geld. Wieso habt ihr noch eine Kontrollgruppe? Weil es bei euch läuft oder weil du, wie gesagt hast, ihr auch Geld verdient, quasi, dass ihr euch das leisten könnt? Also ist Kontrollgruppe eher so, ich kann es mir leisten, Thema oder woran liegt es bei euch?
Also ich würde sagen, es lohnt sich immer in eine Kontrollgruppe zu investieren. Es hängt am Ende des Tages fast auch sogar mehr mit der absoluten Anzahl von anschreibbaren Kontakten zusammen, weil eine Kontrollgruppe muss ja nicht unbedingt immer heißen, ich nehme 10% meiner Kontakte und nehme die raus, weil dann würde ich auch am Ende aus einer Managementposition sagen, hu, das ist aber ein teures Analytics-Instrument, was ihr euch da aufbaut. Wir haben glücklicherweise eine recht breite Basis an Kunden, sodass wir eben auch einen sehr niedrigen Prozentsatz davon nur nehmen können und das eben ausreicht für effektive Aussagen. Ich würde aber immer empfehlen, dass man zumindest sich eine Zeit lang diesen in Anführungszeichen Luxus gönnt, einfach um am Ende die Ertragssituation dieses Kanals besser bewerten zu können und vor allen Dingen eben auch den Business Case für weitere Investitionen rechtfertigen zu können. Weil es ist ja immer einfach, in einem Kanal, wo ich alles tracken kann, am Ende zu sagen, die Kundinnen, die ich da anspreche, die sind profitabler als in anderen Kanälen. Oft hängt das einfach nur zusammen, dass ich da mehr mitbekomme. Und wir können halt effektiv ausweisen, welchen Increase auf dem einzelnen Kundenkontakt wir herstellen durch die Kommunikation. Und dann, und das ist, glaube ich, der Vorteil, nach vorne raus guckt auch keiner mehr auf die einzelne Kampagne. Und tatsächlich muss ich sagen, das gibt es bei uns schon wirklich lange nicht mehr, dass jemand irgendwie sagt, der Newsletter gestern, der war aber irgendwie schlechter, als der hätte sein müssen. Diese Diskussion führen wir überhaupt nicht mehr und das sorgt eben dafür, dass man einfach langfristig auch strategischer den Kanal entwickeln kann.
Finde ich großartig. Möchte ich auch nochmal zwei Sachen rausstreichen. Das eine ist, du hast gesagt 10%. Das ist so der Klassiker, den ich auch immer erlebe, dass die Kontrollgruppe immer 10% ist. Es hängt von der Menge ab. Also genau genommen, damit so eine Kontrollgruppe statistisch signifikant ist, muss man eine gewisse Menge nehmen. Die ist abhängig davon, wie hoch die Anzahl der angeschriebenen Personen ist und wie hoch die zu erwartende Conversion ist. Das kann man leicht berechnen.
Fühle ich mich wieder wie in meiner Unistation.
Ja, ist ja auch so. Also am Anfang ist das einfache Statistik quasi, damit sich die Unternehmen nicht quasi falsch machen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich wundervoll finde, ist dieses Thema, nicht auf die einzelne Kampagne zu schauen, sondern eben auf den Gesamteffekt zu schauen. Und das gibt ja zwei verschiedene Arten von Kontrollgruppen, die ich habe. Das eine ist, ich habe die Kontrollgruppe auf der Kampagne und ich habe die Kontrollgruppe auf die gesamte Menge der Kunden, die ich halt irgendwie angesprochen habe. Und ich finde es super, was du gesagt hast, nämlich, dass ihr sozusagen auf das Jahr schaut und wie sich die Gruppe der Kunden verhalten hat, an die die Kommunikation geht. Weil dadurch habe ich als Unternehmen oder beziehungsweise als Abteilung viel mehr die die Möglichkeiten, auch Dinge auszuprobieren und zu testen. Weil es ist für mich ein Kulturthema. Und das sehe ich ganz häufig, dass Unternehmen halt eine sehr strenge Kultur haben. Das heißt, wenn sie Kampagnen machen, die halt nicht erfolgreich gewesen sind, gibt es halt quasi Ärger. Und dann mache ich nur noch die gleichen drei Kampagnen, die mal funktioniert haben und entwickle gar nichts mehr Neues. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeiten, kreativ zu werden, zu spielen, Dinge auszuprobieren. Und das schaffe ich ja, wenn ich sozusagen auf das gesamte Jahr schaue. Dann habe ich ein paar Sachen, die haben super gut funktioniert, ein paar Sachen, die haben nicht so gut funktioniert. Ich habe ein Test and Learn und eine super Fehlerkultur im Umgang mit der Kommunikation an den Kunden.
Ja, absolut. Also natürlich, ne, dass es bei uns jetzt zu entspannt ist. Also wir gucken natürlich schon auch, dass wir jeden Monat gegen die gesetzten Plan- und Umsatzziele arbeiten. Ist natürlich, sage ich mal, die Grundvoraussetzung. Ich kann jetzt nicht sozusagen 3 Monate lang irgendwie viel zu wenig Umsatz generieren und sagen, ja, wir haben mal so einiges ausprobiert, aber irgendwann wird das schon sich am Ende auszahlen. Ganz so funktioniert es dann nicht. Aber wir gucken halt nicht von Tag zu Tag, ne? Und ich glaube, das wäre auch ein strategischer Fehler. Mir ist aber bewusst, das muss man sich leisten können, ne? Vielleicht in E-Commerce-Situationen, wo der Newsletter der zentrale Kontributionskanal ist, also was wirklich so die zurechenbaren Umsätze angeht, da ist es sicherlich schlecht, wenn dann der eine plötzlich nur halb so viel bringt, wie vorher angedacht. Das ist bei uns ein bisschen anders. Da kommunizieren wir halt natürlich auch ein bisschen anders. Und wir sind eben nicht so aktionsgetrieben. Einfach, weil der größte Sortimentsbereich Buch in Deutschland ja gesetzlich vor Rabatten geschützt ist. Und damit sind wir alleine schon so ein bisschen mehr im Bereich Inspiration und Engagement als jetzt im Bereich Promotion und Sales.
Hast du einen Tipp für andere Unternehmen sozusagen? Weil natürlich könnte man argumentieren, hey, bei euch ist es ja super easy. Ihr kriegt regelmäßig neue Bücher raus. Bei euch sind die Leute eh schon ein bisschen anders gebunden, weil sie lesen Bücher. Da kann man auch ein bisschen mehr Storytelling machen. Das heißt, so Non-Selling-Kampagnen zu machen, ist ja viel einfacher, als wenn ich irgendwie so ein FMCG-Business habe. Oder würdest du sagen, man kann Non-Selling-Kampagnen eigentlich überall machen und es würde sich auch überall lohnen? Und wie würdest du Zuhörerinnen, die sich auch darüber Gedanken machen, empfehlen, da vorzugehen?
Also ich glaube, das Wichtigste, und das gilt, glaube ich, nicht nur für uns, weil auch wir müssen die Sachen ja irgendwie zusammenpacken. Ne? Ich kann ja nicht in einem Newsletter sagen, und hier ist der neue Fitzek und hier ist der neue New Adult Roman und das ist jetzt das Storytelling. Sondern ich glaube, das Wichtige ist immer, so einen übergreifenden Dachgedanken zu haben. Ich muss irgendwie am Anfang, ist ja eigentlich klassische Kommunikationslogik, in der Kommunikation die Kundin mit irgendeinem Thema einfangen und dann so ein bisschen tiefer reinbringen. Und wir hatten letztens zum Beispiel einen ganz spannenden Touchpoint, das hat super funktioniert, wo es einfach nur darum geht, das sind die Gründe, warum wir Lesen toll finden. Und dann war in diesem Touchpoint wirklich nur aufgezählt, warum das Thema Lesen so schön ist. Und ganz viele Empfänger und Empfängerinnen haben sich darin wiedergefunden. Wir haben denen ja nichts Neues erzählt. Ne? Die haben das nicht gelesen und gesagt, ach so, das ist ja sehr spannend. Sondern das ist etwas, wo man sich selber wiederfindet. Und dann hat man schon direkt jemand etwas weiter in diesem Funnel drin. Ich finde die Kommunikation toll. Ich setze mich mehr mit dem Unternehmen und den Produkten auseinander. Und ich glaube, das kann für jedes Unternehmen funktionieren. Die Frage, was ist dieser Aufhänger, womit ich jemand reinbekomme? Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, für ein B2B-Unternehmen, was irgendwelche Bauteile verkauft. Ein bisschen schwieriger wie jetzt für einen Buchhändler, aber ich glaube, insgesamt für FMCG ist das immer was, was ich finden kann. Und ich glaube, danach muss ich gezielt kreativ suchen. Und dafür brauche ich aber eben auch diese Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben, weil das ist dann eben konzeptionelles Arbeiten und nicht mehr reines Zusammenklicken.
Super Impulse. Und ich will auch direkt Unternehmen, die Richtung Baustoffe gehen, sagen, das kann auch bei euch funktionieren. Also ich habe da 2 schöne Beispiele für. Das eine ist das ganze Thema Social Media. Es war lange diskutiert, ob das auch im B2B-Bereich funktioniert und ob das dann auch im B2B-Bereich funktioniert, die halt sehr maschinengeprägt sind. Und da sieht man jetzt seit Jahren, dass das da sehr, sehr gut funktioniert. Das ist das eine. Und was ich erst gestern gelesen habe, das fand ich so krass. In den USA gibt es im Augenblick einen Megatrend, dass junge Menschen ins Handwerk wollen. So ganz im Gegensatz zu hier in Deutschland. Und liegt daran, dass es eine ganze Reihe von Social Media Influencerinnen gibt, die aus dem Baugewerbe kommen und die halt dann erzählen, wie schön es quasi auf dem Bau ist. Also das ist mir lustigerweise aufgefallen, wenn ich mir meine Social-Media-Kanäle anschaue, das hat einen richtigen Boom ausgelöst. Und deswegen dieses Thema Storytelling funktioniert auch in den handwerklichsten Berufen sozusagen oder mit den handwerklichsten Themen, die man irgendwie machen kann.
Absolut, klar. Dann ist es ein bisschen schwieriger, die Aufhänger zu finden, aber am Ende des Tages, es gibt ja immer irgendjemand, der sich für das Thema auch interessiert, sonst gäbe es ja die Branche nicht. Also gibt es auch immer einen Storytelling-Ansatz, den ich finden kann, um das Thema spannend darzustellen.
Du hast auch gesagt, ihr habt sehr viele verschiedene Bücher oder auch generell Produkte drumherum. Wenn wir mal so ein bisschen in das Thema Storytelling gehen und dieses Thema zusammenpacken, was du gesagt hast, und damit sind wir auch so ein bisschen beim Thema Daten. Ihr habt ja eigentlich eine große Schwierigkeit letztendlich, weil dadurch, dass ihr so viele Produkte habt, müsst ihr ja irgendwie herausfinden können, wie die Produkte zusammengehören. Dazu gibt es ja quasi Produktstammdaten in irgendeiner Form. Aber trotzdem muss man ja wissen, was ist Fitzek eigentlich für ein Auto, an welche Branche gehört der, wie fasse ich diese Themen zusammen, was ja ein Riesenthema ist. Wie habt ihr denn das gelöst, dass ihr quasi die notwendigen Daten habt, um dann auch in irgendeiner Form Produktkategorien zusammenzufassen und nicht Bereich irgendwie Horror mit Comedy, mit Krimi in eine Mail quasi reinzupacken. Und ich möchte betonen, ich bin ein Horror-Krimi-Comedy-Leser sozusagen, was es ja auch so ein bisschen schwierig macht, weil man auch natürlich Kunden hat, die irgendwie alles auf einmal quasi lesen.
Genau, deswegen im Grunde zweigeteilt. Das eine ist das Thema Artikeldatenqualität. Das ist, glaube ich, auch was, was uns wahrscheinlich wie viele andere Händler auch weiterhin beschäftigt. Also da ist man nie am Ende. Aber jetzt haben wir natürlich in einigen Bereichen schon, sagen wir, durchaus strukturierte Daten. Wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel Fitzek bleibe, ja, dann habe ich irgendwie einen Produkttitel, dahinter hängt ein Autor und hinter dem Autor hängt ein Literatursegment Krimi und Thriller, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich kann natürlich irgendwie schon sagen, okay, gib mir jetzt nur Produkte, die aus diesem Sortimentsbereich Krimi und Thriller auch kommen und die entsprechend dann passen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die schon geht. Es ist trotzdem manchmal so ein bisschen herausfordernd. Wir haben einige Sachen zum Beispiel automatisiert, wo es darum geht, einfach automatisiert zu kommunizieren, wenn von deinen LieblingsautorInnen oder von der Reihe gut findest, neue Produkte rauskommen. Und dafür musst du natürlich im Hintergrund richtig klare Relationen haben, um zu sagen, okay, hier kommt ein Sebastian Fitzek, gib mir jetzt alle Kunden, die in den letzten 24 Monaten Sebastian Fitzek gekauft haben und gehe automatisiert dann eben mit der Info raus. Und der andere Punkt ist, dass wir aber natürlich auf den Kundinnen komplexe Profile gebildet haben, wo wir genau gucken, weil klar, ne, wir haben nicht nur den Krimi- und Thriller-Leser, wir haben auch nicht nur den Spielwarenkäufer. Im besten Fall kaufen die KundInnen viel bei uns und übers Jahr, aber durchaus ja wechselhaft. Wir haben also immer so ein geschachteltes Profile, wo wir sagen, okay, guck erstmal in unseren Oberkategorien, worin hat jemand welche Anteile seines Warenkorbs? Kauft er 50% seines Gesamtwarenkorbs im Bereich Buch, 20 Spielware und so weiter? Und darunter kommt ein Level, wo ich gucke, in welchem Subsortiment gibt er das Geld denn entsprechend aus? Und so habe ich eigentlich für jeden Kunden eine relativ klare und auch gegenüber anderen Kunden vergleichbare Basis. Ist das eher jemand, der das kauft oder eher jemand, der das kauft? Ist das vielleicht aber jemand, der trotzdem auch, jetzt mal das Beispiel, der trotzdem auch Spielware kauft, aber vielleicht auch immer nur einmal im Jahr zu Weihnachten, wäre ein Klassiker, und hat er vielleicht noch Potenzial für mehr Spielware bei uns zu kaufen im Verhältnis zu vergleichbaren Kunden? Das sind natürlich so Fragestellungen, die damit reinspielen. Am Ende des Tages wollen wir natürlich die Sortimentsdurchdringung für jede Kundin, jeden Kunden optimieren.
Ich finde das so spannend, weil das Thema AI ja gerade in aller Munde ist, gerade in diesen Umfeldern ja so ein bisschen synonym verwendet wird für das, was man schon seit Jahrzehnten macht, nämlich dieses Thema Data Mining hinten dran und so ein bisschen vielleicht auch nochmal die Probleme beleuchten, weil ich das Gefühl habe, gerade wieder im Augenblick, dass viele Kunden, auch Manager davon ausgehen, dass man so extrem hohe Trefferwahrscheinlichkeiten erzielt, was ja gar nicht der Fall ist. Du hast es schon gesagt gehabt, du möchtest ja nur so ein bisschen besser sein, als wenn du einfach würfeln würdest, um den Kunden mehr zu verstehen, weil ich habe das große Glück, darf ich sagen, dass wir einen Thalia direkt hier um die Ecke haben, da wo ich arbeite. Das heißt, ich bin regelmäßiger Thalia-Kunde und gleichzeitig bin ich, glaube ich, auch gerade für dich oder für dein Analytics-Team so ein schwieriger Thalia-Kunde aus mehreren Gründen, weil ich habe nämlich 3 Kinder. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich halt mal für mich einkaufen, wenn es um Bücher geht, aber natürlich auch für meine Kinder, wenn es dann um Kinderbücher geht. Ich bin auch noch Patenonkel, das heißt, ich kaufe dann auch noch für Fremde und für Freunde ein. Ich spiele total gerne und blöderweise spielt keines meiner Kinder mit mir. Das ist so ein bisschen die Krux, also kaufe ich dann sozusagen immer Spiele für meine Kinder. Und das macht es ja schon so ein bisschen schwer in der Datenanalyse, gerade auch bei euch, weil man natürlich ja nicht nur für sich selber kauft, sondern man kauft ja auch für andere Menschen quasi. Ne? Also logischerweise Geschenke und Dinge drumherum. Und deswegen finde ich so schön, was du beschrieben hast, dass ihr quasi gar nicht versucht, jetzt direkt auf der Mikroebene zu analysieren, nach dem Motto, was ist das nächstbeste Produkt quasi für mich, sondern dass ihr auf einer übergeordneten Ebene erstmal anfängt zu schauen, was kauft denn der Jörg eher? Kauft er eher Bücher oder kauft er quasi Spielwaren? Und wenn ja, aus welchem Sortiment? Also dass ihr wirklich quasi erstmal sehr grob anfängt und dann quasi anfängt, runter zu differenzieren, oder? So habe ich dich verstanden.
Ja, also wir haben natürlich auch ein klassisches Empfehlungssystem, ganz klar, ne? Also wenn du jetzt in den Shop kommst und kaufst ein Exit-Game, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dir auch in der nächsten Zeit mal ein Exit-Game wieder empfehlen werden.
Hast du eine gute Idee übrigens.
Ja, genau. Das würden wir wahrscheinlich auch sowieso irgendwann machen. Das sind die eher automatisierten Bestandteile. Die haben aber natürlich immer genau die Herausforderung, die du sagst, ne? Wenn du für dein Patenkind eine Puppe kaufst, dann will ich ja nicht, dass du am Ende des Tages jetzt für die nächsten 12 Monate von mir Puppen angezeigt bekommst. So, also das müssen wir verhindern. Und deswegen, das hatte ich am Anfang schon mal so grob dargestellt, versuchen wir eben zu kombinieren mit diesem Content, der wirklich aus direkten Algorithmen abgeleitet wird, der immer diese klassischen Probleme von Empfehlungsalgorithmen hat und Content, der zwar automatisiert eingespielt wird, aber manuell kuratiert sozusagen reingegeben wird und wir somit sicherstellen, dass du immer eine Range bekommst. Wir wissen, du bist Spielwarenkäufer, vielleicht sogar ein guter Spielwarenkäufer und wir wollen dir immer so ein bisschen unsere Bandbreite an aktuellen Spielwaren zeigen, aber klar, in dem Momentum, wo du vielleicht dann wieder kommst, auch ein bisschen daran anknüpfen, was du zuletzt gekauft hast, aber ohne, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt das, was wir von dir erwarten, ne? Dass du das wieder kaufst. So, weil das ist, glaube ich, gerade beim Buch auch ein Beispiel, wo es nicht funktionieren würde. Jemand, der ein Fitzek kauft, kauft nicht unbedingt als nächstes Buch wieder ein Fitzek. Der will vielleicht auch mal was anderes lesen und da würden wir uns natürlich mit so einer Logik viel verbauen. Das ist vielleicht in anderen Branchen ein bisschen anders. Da kann ich einen Kunden besser in eine Schublade einsortieren und dann kauft der wahrscheinlich auch vor allen Dingen das.
Hab den Scherz eben gemacht mit dem Exit, nicht deswegen, weil es generell gut ist, jemandem, der eins gekauft hat, eins dann nochmal zu verkaufen, sondern einfach deswegen, weil ich wirklich alle zu Hause habe. Ah. Also ich bin ein großer Exit-Spieler und ich gehe immer zu Thalia, um zu gucken, was es Neues von der Familie Brandt gibt, die einfach unglaublich viele dann auch bei euch dann veröffentlichen, was ich einfach großartig finde. Ja.
Also ich habe schon auf jeden Fall mir eine Aufgabe mitgenommen. Wir müssen mal gucken, was wir für dich dann als nächstes noch anbieten können, in welche Bereiche wir dich noch entwickeln können.
Das wäre super, genau. Und wie ist das dann mit euch bei dem Datenqualitätsthema? Weil auf der einen Seite hast du schon gesagt, es ist natürlich von der Analytik schwer, genau herauszufinden, weil man eben ja sozusagen Käufer aus verschiedenen Gründen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass einfach die Datenmenge, die ihr habt, einfach sehr, sehr groß ist. Wie stellt ihr sicher, dass diese Daten immer wieder sauber sind und ihr aus den Daten dann auch wirklich nutzbare Insights generiert?
Genau, also jetzt vielleicht so ein bisschen von der technischen Seite kommt oder der Systemarchitektur. Wir versuchen im Grunde im ersten Schritt erstmal alles, was wir über die Kundinnen und Kunden wissen, zu aggregieren. Wir haben dafür so eine Art eigenentwickeltes CDP. Da kommen alle Informationen, die wir aus den vorgelagerten Systemen haben, zusammen. Das ist im Grunde überwiegend das SAP-System und die Daten, die aus dem E-Commerce kommen. Und immer dann, wenn wir wissen, okay, das scheint dieselbe Person zu sein, auf Basis von einer relativ komplexen Zuordnungslogik, dann aggregieren wir das auf diesem Profil. So, damit wissen wir schon mal, was in der Historie alles stattgefunden hat und dann passieren genau in diesem CMDWH, nennen wir das, passieren auch die ersten Aggregationen. Also hier gucken wir zum Beispiel, wie sind die Warenkorbanteiligkeiten über die letzten 12 Monate und liefern dann auch genau diese Informationen nur noch in unser Marketing-Automation-System rein, wo dann die Kampagnen ausgesteuert werden. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Sache, dass man eben sich von Anfang an überlegt, mit welchen Daten ich eigentlich arbeiten will und dann eben auch gezielt diese Daten am Ende in die aussteuernden Systeme reingibt und möglichst viel Vorarbeit schon vorher mache, sodass ich eigentlich ein aktivierbares Kundenprofil habe, weil vieles muss ich auch über den Kunden in den letzten Instanzen eigentlich dann gar nicht mehr wissen. Und dann kommen natürlich so die etwas granularen Informationen, kommen dann über so ein Rekosystem zum Beispiel ja direkt rein. Die ganzen Berechnungen finden ja dann da in einem externen System statt und werden im Grunde nur noch im Ergebnis geliefert. Und das ist so ein bisschen der Versuch, die Daten an der Stelle konsistent und vor allen Dingen eben für die Kampagnenmanager auch gut einsetzbar zu machen und für automatisierte Kampagnen auch nutzbar zu machen. Da muss ich ja am Ende die Aussteuerung über irgendwie einfache Scores machen. Der Kunde hat den Score 1, 2, 3 und kriegt deswegen die Kampagne 1, 2, 3 am Ende des Tages. Und einzelne Elemente werden dann vielleicht nochmal auf anderen Ebenen und durch andere Tools eben auch dort reingebracht.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich frage deswegen, weil ich habe das gestern mit einem Kunden auch diskutiert, weil der Kunde hat gesagt, er möchte einfach alle Daten sozusagen im Data Warehouse oder in dem Fall CRM Data Warehouse haben, um damit arbeiten zu können. Ich habe gesagt, das ist ein netter Ansatz quasi, aber ich empfehle das eher Use-Case-basiert zu machen und es klang so, als würdet ihr auch eher Use-Case-basiert arbeiten. Das heißt, sich eigentlich mal zu fragen, hey, wenn ich eine Kampagne machen möchte, welche Informationen brauche ich denn eigentlich? Und wenn ich die vielleicht triggerbasiert, also Kundenverhalten abhängig machen möchte, dann reicht es mir ja, wenn mir sozusagen dieses Kundenverhalten rübergeworfen wird. Ich muss ja nicht die gesamte Website tracken und einmal ins Data Warehouse reinkippen, um dann irgendwie nach dem Trigger Kundenverhalten zu suchen, sondern das würde mir erreichen, irgendein System quasi die Webseite nach diesem Kundenverhalten untersucht und dann regelmäßig rüberspielt, weil dann kann ich quasi das Kampagnenmanagement darauf anwenden und ich habe dann sozusagen nur dieses eine Datumsfeld, was mir dann sagt, Kundenverhalten ist aufgetreten und die Kampagne machen. Kann ich mir so vorstellen, dass ihr da auch sehr Use-Case-basiert quasi arbeitet, um die Menge an Informationen, die ihr in das Customer oder das CRM Data Warehouse reinbringt, klein zu halten?
Ja, man muss im Grunde sich in zwei Schichten vorstellen. Also in der einen Schicht haben wir tatsächlich im CRM überwiegend die auf den Transaktionsdaten basierenden Aggregationen. So, und das versuchen wir auch möglichst vollumfänglich zu machen. Das heißt, da halten wir wirklich alle Transaktionsdaten auf allen Kunden auch vor und bringen daraus eben diese, ich sag mal jetzt mal, transaktionsbasierten Kundensegmente raus. So, und das entwickelt sich natürlich über die Zeit. Also wir hatten nie den Anspruch zu sagen, das CRM, den wir haben, muss erstmal alles haben, ne, wie so ein Data Lake und dann gucken wir mal, was wir damit machen, sondern immer getrieben von den Sachen, die wir auch wirklich machen wollen. Und dann haben wir noch einen zweiten Layer, der findet dann vielleicht wirklich eher in dem Kampagnenmanagementsystem am Ende statt. Da werden Daten aus den verschiedensten Quellen hinzugefügt, aber für einen einzelnen Use Case, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast. Wir haben Cases, da gucken wir uns zum Beispiel an, hat ein Kunde, eine Kundin auf unserer Webseite sich Produkte länger angeschaut, aber die nicht gekauft, aber sie auch nicht in den Warenkorb reingebracht. Und dann geht irgendwie, also ich nenne es jetzt mal, ist ja auch nicht so ein ungewöhnlicher Use Case, Abandoned Session Mailing raus und sagt, hey, irgendwie scheint dir das doch hier gefallen zu haben. Und diese Infos muss ich aber nirgendwo persistieren. Die brauche ich nur für den Moment, für diesen einen Versand. Danach sind die sowieso outdated und das haben wir an vielen Stellen. Ne? Auch die Reco-Engine, die wird nur für den jeweiligen Versand reingebracht. Und das haben wir an ganz vielen Stellen, wo wir sagen, es gibt Informationen, die brauchen wir kurzzeitig für den Use Case, die werden dann ins Kampagnensystem reingebracht und danach eben aber auch wieder entfernt.
Ich finde gerade so zwei Sachen schön, die ich auch nochmal rausholen möchte. Das eine ist, du hast gesagt, ihr habt nicht erstmal alle Daten zusammengeworfen, sondern ihr seid getrieben von den, wie gesagt, die Sachen, die man machen möchte. Das heißt, wenn ihr festgestellt habt, ihr braucht ein gewisses Datum für eine gewisse Kampagne hinten dran, erst dann habt ihr angefangen, sozusagen die Daten rüberzuschaufeln. Und ich finde das toll, weil das ist so wichtig, weil viele Unternehmen wollen immer erst alles zusammenbringen, bevor sie dann irgendwann in 3 Jahren anfangen können zu arbeiten. Und das ist natürlich der richtige Weg, einen gewissen Grundsatz zu starten und sich dann auch die Möglichkeiten zu geben, es zu entwickeln und immer mehr Daten quasi ans CRM-Data Warehouse anzuflanschen und weiter aufzubauen.
aufbauen, um dann immer mehr Maßnahmen machen zu können und gar nicht mit einem Big Bang zu starten. Das finde ich super, dass du das gesagt hast. Ein anderer Punkt, den häufig auch uns die Unternehmen letztendlich stressen. Du hast gesagt, dann geht eine Session mehr raus. Ich verstehe das sozusagen so, dass das gar nicht über das klassische Marketing-Automation-System rausgeht, sondern vielleicht einfach über das Websystem. Wenn ich feststelle, dass der Kunde sich ein Produkt halt lange angeguckt hat, aber nicht abgeschlossen hat, dass dann die Kommunikation einfach über den Webshop, über das System läuft. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also halb. Ne? Wir haben ein System dazwischen geschaltet, was quasi die Interaktion auf der Seite trackt und eben in der Lage ist, gewisse Muster zu erkennen und daraus dann eben einen Call quasi in Richtung des Marketing-Systems zu schicken. Das macht jetzt nicht der Webshop in dem Sinne selber, sondern da läuft quasi so eine Art Datenlayer noch drüber.
Okay, aber dann geht es dann über die eigentliche Marketing-Automation-Lösung raus oder geht es dann über ein Fremdsystem nochmal raus?
Nee, es geht dann über die eigentliche Marketing-Automation-Lösung raus. Darin liegt auch tatsächlich die Customer Journey und die wird angestoßen durch dieses Event. Ja, und dieses Event guckt sich aber sozusagen vorher ein anderes System an und sagt, okay, Kunde XY hat dieses Verhalten gezeigt und den kennen wir eben auch im Marketing-System und deswegen jetzt abfeuern. Und ich glaube, in dem Bereich, da ist auch noch ganz viel möglich und vielleicht um den einen Gedanken von dir eben noch ein Stück weiter aufzugreifen. Wir haben natürlich irgendwie auch das Ziel aus unseren Daten und aus diesen Profilen auch in anderen Kanälen noch ein bisschen mehr zu machen, in der finalen Konsequenz sicherlich auch im stationären Handel diese Informationen noch verstärkt einzusetzen. Und auch da wird es so sein, dass wir die Lösung erweitern und sagen, okay, wir stellen die Daten bereit für die Kanäle, die wir auch wirklich dort brauchen und machen kein großes Data Lake-Projekt jetzt erstmal auf und schieben alles zusammen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also welche Kundendaten würden in der Filiale dann noch genutzt werden?
Da sind wir noch ganz am Anfang, ne? Also jetzt nicht in die Buchhandlung rennen und da schon personalisierte Kommunikation in dem Sinne erwarten. Das machen dann noch die Buchhändler und Buchhändlerinnen vor Ort. Aber wir haben natürlich einen Shift auch da vor Ort, mehr Self-Checkout-Kassen, mehr digitale Screens und Terminals. Und das sind natürlich typische Platzierungen auch für individualisierte Ansprache. Und das könnten wir jetzt eben Stand heute so noch nicht mit den durchaus umfänglichen Daten machen. Da müssen wir jetzt quasi in den nächsten Schritten auch die passende Infrastruktur bereitstellen.
Infrastruktur ist das eine, logischerweise, dass die Informationen dann auch quasi angezeigt werden. Aber das Schöne ist ja, ihr habt ja mit eurem CRM-Data Warehouse eigentlich zumindest mal die Grundvoraussetzung, weil ihr den Kunden verstanden habt. Das heißt, es geht nur noch darum, den Kanal zu schaffen und auch entsprechend anzubinden, oder?
Genau, und natürlich sicherzustellen, dass es eine Wiedererkennungsmöglichkeit vor Ort gibt. Das ist ja wichtig und das unterscheidet ja im Grunde dann den stationären Handel auch so ein bisschen. In der Regel weiß sich eben da nicht jeder Besucher mit einer E-Mail-Adresse aus, wenn er reinkommt. Wobei, das gibt es ja mittlerweile auch schon, aber bei uns eben noch nicht. Und da müssen wir eben auch die richtigen Logiken noch entwickeln. So gerade im Bereich, ich habe ja gesagt, Loyalty gehört auch in meinen Bereich. Das sind natürlich Themen, mit denen wir da auch arbeiten.
Wobei Loyalty halt den Haken hat, dass es immer erst dann passiert, wenn ich an der Kasse zahlen möchte. Das ist dann meistens zu spät. Ich muss dann den Kunden halt nochmal motivieren, nochmal zu kaufen letztendlich. Ne?
Wir haben da mittlerweile eine ganz gut funktionierende App nach hohen Durchdringung, eben dann doch die bekannten KundInnen vor Ort eben auch schon zu erkennen, wenn sie da sind. Und in die Richtung ist dann, glaube ich, doch noch ein bisschen was möglich.
Klappt das bei euch schon? Also du hast ja gesagt, ihr seid dabei, das sozusagen aufzubauen, aber ist es auch schon im Einsatz testweise?
Also noch nicht in dem Maße, aber da wird in nicht so ferner Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren.
Ich finde das großartig, einfach deswegen, weil wir kennen ja alle Minority Report, den wundervollen Film mit Tom Cruise, wo man dann durch die Straßen quasi läuft, regelmäßig per Gesichtserkennung oder wie auch immer erkannt wird und dann jedes digitale Banner einen persönlich irgendwie anspricht. Ich weiß nicht, wie alt der Film ist, ich glaube 17 Jahre wahrscheinlich ungefähr. Ich weiß aber, dass ich seit ungefähr 15 Jahren immer wieder im CRM, immer wieder, wenn es um ein stationäres CRM quasi geht, natürlich davon träume, von diesem Anwendungsfall, den Kunden irgendwie in der Filiale identifizieren zu können, damit dann die digitalen Touchpoints den Kunden direkt irgendwie ansprechen. Von daher ist es schön, dass du sagst, es ist nicht mehr allzu weit entfernt, das dann wirklich umzusetzen.
Ich glaube nicht in dieser dystopischen Form, sondern hoffentlich in einer bisschen weniger angsteinflößenden Variante. Aber ich glaube, jeder, der natürlich eine App auf dem Handy von einem Anbieter hat und sich in den Räumlichkeiten dann bewegt, für den ist das jetzt nicht mehr so ein weit entfernter Bereich, dass er da vielleicht eben auch irgendwie drüber angesprochen wird. Mit einer Kamera vor Ort, da wäre ich jetzt bei unseren KundInnen noch ein bisschen vorsichtig, per Gesichtserkennung direkt loszulegen. Ich glaube, da sind wir dann tatsächlich doch noch nicht.
Zum Glück will ich sagen, wobei das ja immer eine Frage sozusagen der Einstellung zu gewissen Themen ist. Da wir uns so ein bisschen dem Ende nähern, würde ich dir gerne das Schlusswort geben. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, die auch Interesse daran haben, sich Richtung dir, deinem Bereich oder Thalia zu entwickeln, also wirklich mehr Richtung Storytelling, Kommunikation und das im Omnikanal zu gehen? Also was sind so deine Empfehlungen, das schrittweise und optimal aufzubauen?
Also generell glaube ich, was total wichtig ist und was sich wahrscheinlich jetzt irgendwie auch mehr und mehr wieder durchsetzen wird. In den letzten Jahren ging es ja ganz viel auch eben darum, erst Daten aufzubauen, Systeme einzukaufen und aufzusetzen. Und ich glaube, der Fokus muss wieder mehr auf dem Content liegen. Das sieht man ja auch nicht nur in jetzt den klassischen CRM-Push-Kanälen, sondern auch in allen anderen Vermarktungskanälen, jetzt Social Media vielleicht auch mal gezielt noch genannt. Und wieder so ein bisschen die Liebe zum Content zu entwickeln. Ich glaube, das ist für den CRM-Kanal irgendwie der Weg zum Erfolg. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das vielleicht auch so ein bisschen der Step-by-Step-Ansatz, weil ich finde es immer total wichtig, über Ideen und über einzelne Use Cases sich dem Ganzen zu nähern und nicht den Anspruch zu haben, von heute auf morgen die ultimative automatisierte Plattform aufzusetzen. Es gibt natürlich so ein paar Brot- und Butter-Cases, ne? Warenkorb und so, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich habe 2, 3 Ideen, die funktionieren für meinen Produktbereich gut und da überlege ich mir jetzt, wie kann ich die aufsetzen, wie können die aussehen, wie kriege ich die Daten zusammen, die ich dafür brauche und damit eben Schritt für Schritt das System aufzubauen und parallel eben im besten Fall mitzutracken, ob ich einen Mehrwert damit generiere auf der Kundenebene, also wirklich irgendwie in der Lage bin, den Annual Revenue oder den Lifetime Value mit zu beeinflussen und damit eben auch dann die Investitionen nach vorne zu untermauern. Und ich glaube, dann kann eigentlich schon nicht so viel schiefgehen, weil in der Regel die Investitionen in die einzelnen Use Cases noch relativ überschaubar sind und man da, glaube ich, auch dann mutig sein kann und sagen kann, ich probiere einfach mal aus und schmeiße die Sachen auch wieder weg, wenn sie nicht funktionieren und probiere was anderes. Aber mit dem Gedanken auf Content First, glaube ich, im Moment auch nicht so verkehrt.
Ich möchte einfach nur Danke sagen, weil was ich wunderschön an dieser Folge finde, ist, dass du einerseits zeigst, wie es geht, weil ihr macht das ja alles schon bei Thalia und gleichzeitig aber auch, und da bin ich sehr sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer viel mitgenommen haben, wie man das wirklich Schritt für Schritt aufbaut, eben nicht mit dem Big Bang-Ansatz, sondern immer wieder sukzessive sich dahin zu entwickeln. Von daher sage ich vielen, vielen Dank für die sehr spannenden Insights, lieber Tobias.
Danke auch. Danke für die Einladung.